Menschen und Karrieren, der HR-Podcast von Eventa.
Herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge von Menschen und Karrieren. In unserem heutigen Eventa-Special treffen drei Perspektiven aufeinander aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Dafür haben wir unsere drei Eventa-Geschäftsführer vors Mikrofon geholt. Sie erzählen, wie Zusammenarbeit über Ländergrenzen hinweg gelingt. Mit all ihren Eigenheiten, Missverständnissen, Aha-Momenten und echten Erfolgsfaktoren. Freuen Sie sich auf eine kulturelle Reise durch den Dachraum, viele persönliche Eventeinblicke und eine gute Portion Humor. Also zurücklehnen und reinhören. Vielleicht kommt Ihnen ja das ein oder andere bekannt vor.
Das ist für mich übrigens eine Premiere.
Deine Podcast-Premiere?
Genau.
Also es ist tatsächlich mein erster On-Site-Podcast.
Ja.
Die Podcasts, die ich bis jetzt gemacht habe, haben alle immer remote aufgezeichnet tatsächlich.
Renato, wie war deine Anreise?
Ja, sehr gut. Heute mit Verspätung. Also es war ein anstrengender Start, aber wir sind gut gelandet und gut gelaunt im Büro in Wien, ja.
Sehr gut. Und Tim, wie war es bei dir?
Wir sind im Regen und Gewitter in München losgefahren, ganz pünktlich mit der guten alten Westbahn. Haben wir dann trotzdem irgendwie 12, 13, 14 Minuten verloren auf der Strecke. Aber inzwischen scheint da alles wieder zu funktionieren und dementsprechend pünktlich. Ich war ein bisschen überrascht, wie warm es hier in Wien tatsächlich ist aktuell.
So. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite, Martin Meyer. Ich darf heute in unserem Special-Podcast die österreichische Perspektive repräsentieren.
Ja, und ich bin Tim Schröder. Ich bringe die deutsche Sichtweise mit in unser Gespräch.
Und mein Name ist Renato Graziano und ich versuche, die Schweizer Perspektive in die Runde zu bringen.
Für uns ist es auch eine Premiere. Wir machen den Podcast zu dritt, noch dazu nur mit eigenen und internen Personen. Typischerweise habe ich immer externe Gäste zu Gast. Aber wir haben gesagt, dass Team Renate und ich jetzt durchaus schon seit ein paar Jahren sehr positiv und produktiv zusammenarbeiten, da die ein oder andere tolle gemeinsame Erfahrung und auch das ein oder andere Hoppala miteinander gelernt haben. Und es wäre doch mal ganz lustig, eine Podcast-Serie darüber zu drehen.
Ja, tatsächlich. Viele, viele Kleinigkeiten im Alltag passieren uns dreien ja auch immer wieder. Und ich freue mich darauf, dass wir da auch heute auf so ein paar Dinge gemeinsam drauf schauen können. Tatsächlich eine der Sachen, die mich immer wieder auch zum Schmunzeln bringen, direkt in der Zusammenarbeit, möchte ich vorneweg direkt mit euch teilen. Und das ist dieses schöne deutsche Zeit ist Geld. Und hier in diesem Podcast kommen wir alle mal direkt zum Punkt und reden miteinander. Im Business ist das ja nicht immer der Fall, sondern da unterhalten wir uns ja sehr gerne auch im Smalltalk miteinander. Und ich glaube, das hat was mit unseren gemeinsamen kulturellen Unterschieden schon zu tun, oder?
Ja, das hat sehr viel miteinander zu tun in unseren kulturellen. Also man denkt immer, die drei Länder sprechen alle Deutsch, sind nahe beieinander. Aber also ganz im Gegensatz zum Sprichwort von Tim heißt es in der Schweiz viel, auch langsam kommt man zum Ziel. Also das zeigt ein bisschen die Schweizer Ticken. Es gehen alles ein bisschen langsamer an, aber auch sie kommen zum Ziel, genau.
Ja, ich traue mir da so ein bisschen, uns als Österreicher in der Mitte zu verstehen, zwischen dem schnellen Pushy, 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 das wir so in Deutschland kennen, und der wirklich langen, sehr gründlichen, sehr konzentrierten Vorgehensweise, auch die wir als Unternehmen in der Schweiz lernen mussten. Ich denke, Österreich bewegt sich so in der Mitte. Aber ich denke, das, was wir gemeinsam lernen mussten, dass in diesem Verhältnis Beziehung versus Zahlen, Daten, Fakten, dass das, glaube ich, so ein ganz großes Spannungsfeld ist, wo man diese Unterschiede in unseren drei Ländern sehr gut festmachen kann. Oder, Tim, wie siehst du das?
Ja, total. Also der Deutsche behauptet ja von sich gerne, seine Entscheidungen faktenbasiert zu treffen. Ich glaube, das Wort faktenbasiert gibt es als Wort gar nicht in den anderen Ländern, sondern was ich immer wieder erlebe, ist ja auch in Deutschland, dass dem nicht so ist. Die Leute sagen, sie entscheiden sich faktenbasiert, aber eigentlich entscheiden sich ja auch dafür die Menschen, mit denen sie zusammenarbeiten möchten, mit denen sie emotional sich am meisten verbunden fühlen. Aber trotzdem, ja, ganz typisch für uns ist es am Ende des Tages, wir wollen irgendwie auf einem Blatt Papier sehen, was kann etwas, was habe ich davon, was hilft es mir weiter, was kostet es, und dann kann ich eine Entscheidung treffen. und die vielleicht auch schneller als in anderen Ländern. Allerdings weiß ich gar nicht immer, ob es wirklich besser ist, also auch aus meiner Perspektive, weil ich persönlich schätze ja sehr dieses gemeinschaftlich an einem Strang ziehen und am Anfang vielleicht auch von einer Geschäftsbeziehung gar nicht zu wissen, wo man am Ende des Tages wirklich hinkommt. Renato, wie nimmst du denn das wahr in der Zusammenarbeit mit uns?
Ja, also auch in der Schweiz sagt man gerne, dass wir faktenbasiert entscheiden im Businessumfeld. Aber also bei uns spielt Vertrauen eine Riesenrolle. Also es können noch so viele Fakten vorgelegt werden. Man muss sich trotzdem kennen, man muss sich spüren, man muss andere Fragen kennen über einen, damit es dann, also die Fakten müssen stimmen, die Qualität muss stimmen, man schaut sich das sehr genau an und dann fragt man noch ein bisschen im Markt herum, kennst du den Renato, kennst du die Eventa, bevor es dann einen Schritt weitergeht. Also ich glaube, ja, das merken wir jetzt auch in der Zusammenarbeit, in diesen gut zweieinhalb Jahren, in denen wir Eventa in der Schweiz aufbauen und positionieren. Also es hat tatsächlich 2,5 Jahre gedauert, bis man mal den ersten Inbound-Call erhalten hat.
Ja, das ist dann, glaube ich, immer eines der schönsten Erlebnisse, wenn man ein Unternehmen, ein Geschäftsfeld neu aufbaut, wenn das erste Mal die Kunden von sich aus anrufen und man nicht selbst nur hinaus telefoniert. Ich erinnere mich an eine kleine Anekdote. Unser Unternehmen wurde vor knapp 35 Jahren ja von meiner Mutter gegründet. Und in ihrem ersten Jahr war sie damals am Karfreitag, ich glaube in der Schweiz heißt das sogar
Karfreitag,
auch Karfreitag, ja, also ja. Quasi so ein Halbfeiertag in Österreich. Und an diesem Tag war sie im Büro und es hat kein einziges Mal das Telefon geläutet. Und das war für sie so frustrierend, dass sie nie wieder in ihrer gesamten Unternehmenskarriere an diesem Tag im Büro gearbeitet hat. Also das ist eine wahre Geschichte. Aber ich finde, das illustriert sehr schön eigentlich diese wirkliche Herausforderung am Beginn einer unternehmerischen Entwicklung, um das zu entwickeln. Und das ist, glaube ich, überall gleich. Bleiben wir vielleicht aber trotzdem noch so ein bisschen in diesem Thema Fakt versus Beziehung. Also das, was für uns schon sehr spannend war, wie wir vor 7, 8 Jahren eigentlich so die ersten Schritte Richtung Deutschland gemacht haben, doch wie weit und wie konkret man eigentlich auch nur über das Telefon in einem Sales Pitch kommt. Also undenkbar für Österreich, da haben wir mit Kunden Verträge über Zehntausende Euro rein übers Telefon verhandelt und noch abgeschlossen bekommen. Was sind denn da so deine Erfahrungen, Tim?
Ja, am Ende ist es ja genau das, die Offenheit der Deutschen, ich verallgemeine das natürlich jetzt sehr stark, wir alle drei verallgemeinern ja so ein bisschen, aber sich für eine gute Lösung zu entscheiden, hat wenig damit zu tun, ob ich die Person gegenüber mal getroffen habe oder ob ich die Marke kenne. Natürlich macht das deutlich leichter, wenn ich die Marke kenne, wenn ich die Menschen kenne, wenn die handelnden Personen da sind. Aber tatsächlich empfinde ich es tatsächlich weiterhin so, dass die Entscheidung für Produkte, für Lösungen, für Services auch sehr unpersönlich getroffen werden kann. Gleichzeitig ist es für mich als Deutscher in dieser sehr österreichischen Unternehmung Eventa aber auch immer wieder eine dieser schönen Herausforderungen. Also allein wenn ich mal so ein bisschen auf die Sprache drauf schaue, die wir alle miteinander verwenden und da mal selber zwei kleine Beispiele reinstreuen darf, komme ich aus Unternehmen der letzten 15 Jahre, wo man intern niemals eine Anrede und eine Grußformel in eine E-Mail gepackt hat. Wenn ich hier heute schnell mal zwischen U-Bahn und S-Bahn mit dem Handy eine E-Mail schreibe, wo keine persönlichen Grußworte drinstehen, dann heißt es direkt, der Tim, der hat bestimmt irgendwas, dem passt irgendwas gerade nicht. Da habe ich eigentlich meiner Welt meine Information schon weitergegeben. Also da war jetzt keinerlei größeres Gefühl dabei, sondern für mich eine sehr sachliche Information. Und ich glaube, da sieht man diesen Unterschied sehr gut. Bevor ich wieder weitergehe, habe ich tatsächlich auch noch eine kleine persönliche Anekdote, die ich mit einbringen möchte, Martin und auch Renato. Als ich den ersten Tag bei Eventa war, das war ja ein Septembertag und hier auf dem Schreibtisch lag ein schöner Einschulungsplan. Und ich habe den fotografiert und habe den meiner Familie mitgeteilt und habe mich darüber gefreut, dass es ja einen Einschulungsplan gibt, den meiner Meinung nach in deutschen Unternehmen niemals irgendwo stattfinden würde dort Onboarding oder Ähnliches heißen. Und als ich dann am Freitag wieder zu Hause angekommen bin, hat mir meine Frau eine Schultüte geschenkt, weil ich ja schließlich mein Einschulungserlebnis in Österreich hatte. Und ich glaube, da steckt schon viel drin in charmanten Missverständnissen, die auch entstehen können, oder?
Ja, also vielleicht zwei Sachen. Eben zum Ersten, was du gesagt hast, Martin, in der Schweiz mit den Produkten und Dienstleistungen, die wir als Eventa in der Schweiz an den Markt bringen möchten, undenkbar am Telefon da irgendwelche Summen abzudrücken. Also das braucht telefonischen E-Mail-Kontakt, bis man mal vorsprechen kann. Und wenn es gut kommt, an einer Online-Session kann man dann präsentieren und das Tool zeigen, die Dienstleistungen nochmals besprechen. Also das undenkbar am Telefon, Summen über 1000 Franken irgendwie abzudrucken. Umso erstaunlicher ist es, dass auch also da die Enkeltrick-Betrüger auch in der Schweiz funktionieren. Also in einer gewissen Zielgruppe geht es für uns undenkbar. Das ist wirklich so. Also bei uns sind die Missverständnisse, haben sich bis jetzt, glaube ich, in Grenzen gehalten. Wir mit unseren 4 Landessprachen haben halt sonst ab und an ein bisschen spezielle Begegnungen. Also vom Inside Sales, die haben mal eine Unternehmung angerufen und die Person, die abgenommen hat, hat nur Französisch gesprochen. Und da war das Telefon ziemlich schnell vorbei. Also diese Herausforderungen haben wir in der internen Kommunikation. Ich glaube, also ich habe sicherlich 1,5 Jahre halt mich sehr vorsichtig in der Kommunikation verhalten. Und die freundliche Ansprache und das Danke und die freundlichen Grüßen dann, die sind auch in jedem E-Mail, das ich intern schreibe. Ja, das gehört halt irgendwie zu unserer Kommunikation. Das ist auch im Privaten übrigens so. Wenn ich mit Freunden schreibe, dann ist immer Hallo und Tschüss, lieber Gruß oder auch abgekürzt, LG, das geht auch. Aber wenn da nichts steht, dann wird es auch missverstanden. Ja, das ist schon.
Wir haben ja so ein, es gibt sozusagen so ein Gerücht, das würde mich jetzt interessieren, wie du das, Renato, siehst, dass man sagt, es ist in der Schweiz sehr schwer, Neukunden zu gewinnen. Aber wenn man diese mal hat und jetzt nicht schwerst enttäuscht, dann bleiben sie dir auf ganz, ganz lange Zeit. Das heißt, so etwas wie eine Kundenlieferantentreue wird sehr hoch gehalten in der Schweiz. Erlebst du das auch in deinen Erfahrungen? Oder ist das auch eher so ein, wie soll ich sagen, ein Bild, ein Vorurteil, das man der Schweiz zuordnet, das aber vielleicht in der Realität gar nicht so wahrgenommen wird?
Nein, das ist tatsächlich so. Das ist tatsächlich so. Das ist halt auch mit einer Herausforderung, die wir jetzt antreffen, neu in dem Markt. Also wir sind im Schweizer Markt mit den Dienstleistungen, die wir anbieten, sowohl auf technischer Seite als auch sonst, in einem gesättigten Markt. Also es gibt Player. Und diese Eigenschaft, die du erwähnt hast, Martin, die erschwert halt nochmals deutlich. Also wir können Ihnen aufzeigen, dass das System schneller technisch weiter ist und auch noch kostengünstiger betrieben werden kann. Und trotzdem reagieren sie nicht sofort. Also es braucht alles Zeit. Ja. Und sie müssen negative Erlebnisse gemacht haben mit den bestehenden Lieferanten, dass sie da den Schritt zu einem neuen Lieferanten machen.
Wie erlebst du das, Tim?
Naja, also tatsächlich, glaube ich, ist es in Deutschland unterschiedlich. Du hast in Deutschland alle Facetten. Du hast Unternehmen, die sehr treu miteinander arbeiten, unabhängig der handelnden Personen. Und das über viele, viele, viele Jahre. Und gleichzeitig, das erleben auch wir gerade im Akquiseprozess, dass Ansprechpartner von uns die Unternehmen wechseln und uns mitnehmen. Wo dann unter einem neuen Unternehmen wir auch auf einmal raus sind, weil dort jemand, beziehungsweise im alten Unternehmen wir raus sind, weil jemand anderes wieder jemand mitgebracht hat. Also diese Verbindlichkeit sowohl zwischen Unternehmen als auch zwischen Personen, die gibt es sehr wohl. Aber ich glaube, da gibt es keine ganz klaren Zusammenhang. Wir sind in Deutschland, wahrscheinlich auch aufgrund der Größe, immer im Pitch. Wir werden immer hinterfragt. Wir werden immer, gibt es irgendjemanden, der Dinge von uns, die wir können, auch kann, der vielleicht auch mal das ein oder andere etwas besser kann als wir. Und diese Herausforderung, der stellen wir uns immer wieder neu gegenüber. Und das ist ganz typisch. Wir Deutschen vergleichen immer. Wir vergleichen bei jeder Entscheidung, habe ich jetzt die für mich richtige Entscheidung? Und das Stichwort, also gerade aus der Vertriebsperspektive, Kaufreue, ist in Deutschland ein ganz großes. Und bei privaten Entscheidungen muss ich ganz toll meinen Freunden argumentieren, warum ich jetzt dieses Auto gekauft habe. Weil ich Sorge habe, dass es Kritik geben könnte, dass vielleicht irgendetwas an diesem Auto nicht so gut ist. Und das kann man auf das Geschäftsleben genauso entscheiden. Warum arbeitest du mit Eventa? Warum arbeitest du nicht mit jemand anderem? Ja, dann brauche ich einen Grund dafür. Und diese Verbindlichkeiten, die entstehen zwischen den Menschen, die entstehen zwischen Unternehmen. Aber ich glaube, es ist nicht so deutlich an der Stelle. Wie ist das in Österreich, Martin?
Auch das ist eine gute Frage. Also wenn ich mir das ansehe, dann hat die Eventa sicher 70-80% Stammkunden und diese Kunden betreuen wir teilweise seit Jahrzehnten. Ja, es gibt uns ja seit über 30 Jahren am Markt. Also glaube ich, gibt schon so etwas wie eine relativ starke Treue zu Geschäftsbeziehungen. Aber ich glaube, es ist auch immer ein bisschen abhängig von der konkreten Dienstleistung, wo ich zusammenarbeite. Und ich denke, neben aller Beziehung, es muss halt auch die Leistung passen. Das heißt, wenn ich über einen gewissen Zeitraum meine Leistung nicht vollbringe, dann werde ich schon auch beinhart ausgetauscht. Also so ist es dann auch nicht. Aber ich denke, solange die Leistung okay ist und die Beziehung passt, dann gibt es schon eine sehr, sehr hohe Treue, die wir hier tun. Und da würde mich auch deine Meinung interessieren, Renato. Es gibt schon noch, glaube ich, so ein Grundprinzip des lokalen Einkaufs. Also wenn ich beispielsweise als Wiener Unternehmen, wenn ein Wiener Unternehmen in der Lage ist, mit einem Wiener Dienstleister zusammenzuarbeiten und ein oberösterreichisches Unternehmen mit einem oberösterreichischen Dienstleister, dann gefällt ihm das grundsätzlich sehr gut. Also man arbeitet lieber mit lokalen, regionalen Playern zusammen, als wie mit großen internationalen. Das ist natürlich nicht in jedem Bereich möglich. Und ich glaube, daraus kommt auch dieses, du kannst aus meiner Sicht den österreichischen Markt nicht aus Deutschland wirklich professionell betreuen. Du wirst immer eine lokale Struktur brauchen. Und ähnlich erlebe ich das in der Schweiz. Und ich glaube, dort ist es sogar noch intensiver, oder Renato?
Ja, also in der Schweiz gibt sicherlich Dienstleistungen oder vielleicht in international tätigen Konzernen, wo das nicht so eine große Rolle spielt. Aber ich meine, gerade die ganzen Dienstleistungen aus dem Branding and Culture, die wir anbieten, da ist natürlich schon die Sprache, die Kenntnis der Kultur, da arbeitet man halt sehr gerne mit lokalen Anbietern. Ich denke, weil das Vertrauen auch ein wichtiger Bestandteil ist, um Business zu machen, ist es einfacher als Lokaler, dieses schneller aufzubauen, als wenn man von irgendwo sonst herkommt und versucht halt, sich das Vertrauen da aufzubauen. Es ist immer eine gewisse Skepsis da, gegenüber Sachen, die man nicht so kennt und auch Menschen, die man nicht so kennt. Ich glaube, das kann man sehr wohl so sagen. Das gilt sicherlich für die ganze Deutschschweiz. Die italienische Schweiz ist halt schon sehr nahe an Norditalien. Da kann auch jemand aus Mailand in Lugano was verkaufen. Und in der französischen Schweiz jemand aus Lyon kommen und in Genf etwas verkaufen. Da funktioniert es zum Teil. In der Deutschschweiz ist es ziemlich ausgeprägt, dass die Lokalen halt sowieso einen Vorteil haben. Und wenn Schweizerdeutsch gesprochen wird am Business, außer, das haben wir natürlich auch sehr viel, die Entscheider sind aus Deutschland, dann ist das Schweizerdeutsch nicht so wichtig. Aber, ja.
Das ist ja eine Erfahrung, die wir eigentlich sehr oft gemacht haben. Also das war für uns eine der großen Überraschungen, wie wir eben in der Schweiz gestartet haben, dass wir ja relativ oft eigentlich auf Deutsche als Ansprechpartner in Schweizer Strukturen gestoßen sind. Also hat da doch einen starken Import von deutschen Managern scheinbar in die Schweiz gegeben in den letzten Jahren, Jahrzehnten, ne?
Ja, ich denke, das ist ein sehr beliebtes Land für deutsche Fachkräfte und Manager, um da zu arbeiten. Und Das hat die Schweiz jahrelang sehr aktiv betrieben, Manager und Fachpersonen in Deutschland rekrutiert und in die Schweiz geholt. Dann gab es mal eine Phase, wo Deutschland ziemliche Anstrengungen gemacht hat, um die Leute wieder zurück nach Deutschland zu holen. Vor allem in den medizinischen Bereichen, bei Ärzten gab es Initiativen. Ich glaube, heute mit den ganzen Unsicherheiten im europäischen Raum ist es wieder sehr attraktiv für Manager, Fachkräfte in die Schweiz zu kommen. Es sind gut ausgebildete Leute, Vorteil für die Deutschen halt vom Salär her und für die Schweizer gute Fachkräfte zu holen. Und deshalb trifft man sie schon regelmäßig an. Ja, ich weiß nicht, ist das etwas, das man in Deutschland weiß, spürt, Tim? Kannst du was?
Naja, also ganz, ganz persönlich kam die Frage des Öfteren auch für mich in die Schweiz zu gehen, in bestimmten Situationen. Und ich glaube, was ich tatsächlich auch im persönlichen Umfeld merke, ist, dass wir viele, gerade junge Manager wieder zurück nach Deutschland geholt haben in den letzten Jahren. Also in meinem persönlichen Umkreis gibt es davon sehr, sehr viele. Ich glaube, das deutsche Management ist total bunt. Ich meine, wir reden vom Land mit 88 Millionen Menschen, was von der Fläche her dann doch sehr, sehr groß ist. Und diese Regionalität, die man in Österreich und in der Schweiz braucht, die reicht in Deutschland aus, wenn man eine deutsche Adresse hat und wenn man ein Team hat, was regelmäßig in Deutschland zu sehen ist. Ich glaube, viele Unternehmen des Mittelstandes agieren sehr gerne mit regionalen Unternehmen. Aber was heißt regional? Ist es regional, wenn ich in der Schwäbischen Alb arbeite und dann komme ich aus diesem Raum oder aus Stuttgart, oder ist eigentlich München für Sie auch noch regional? Ich glaube, da sind die Dimensionen einfach größer, als sie in Schweiz oder in Österreich sind. Gleichzeitig brauchst du eine große Sichtbarkeit. Also die deutschen Manager sind nicht aus einem Land, sie kommen aus vielen Ländern. Gerade die großen Unternehmen, Microsoft, Apple inzwischen in München vergeben oder vor Ort vorhanden, Siemens natürlich, die rekrutieren ihre Leute von überall her. Da spielen Orte gar nicht die große Rolle. Trotzdem fühlen sie sich auf eine gewisse Art und Weise der Region, in der sie leben, verbunden. Und da gibt es dann wieder diese große Aufteilung zwischen den Ballungsräumen, also München, Stuttgart, das Ruhrgebiet und so weiter, Berlin, dort zu sein oder wenn ich eher auf dem flachen Land bin. Und ich glaube, es gibt dann eine starke Unterscheidung, wie nehme ich einen Dienstleister wie uns wahr, wo denn mein eigenes Unternehmen sitzt. Und da macht es dann eben schon Sinn, wenn die Menschen auch in der Nähe sind. Ich glaube, in München, in der Münchner Industrie, ist es egal, ob dann eine Agentur aus München oder aus Dortmund kommt. Aber sobald man ein bisschen rausgeht in den Speckgürtel, dann gewinnen wir da eine andere Rolle tatsächlich. Ja.
Also meine Erfahrung ist auch, dass es auch viel mit Firmengröße zu tun hat. Ich denke, je größer und deswegen auch je internationaler die Unternehmensstrukturen sind, desto weniger ist die Regionalität dann wichtig. Oder teilweise ist ja auch so eine spannende Erfahrung, ist es oft gar nicht so wichtig, wie international das Unternehmen ist, sondern eher die handelnden Personen oder die Ansprechpartner, nicht wie die von ihrem Mindset aufgestellt sind. Ich finde es immer wieder spannend, wenn man auf Leute trifft, die dann stolz erzählen, sie arbeiten mit irgendwelchen Agenturen aus San Francisco zusammen. Aber wenn du dann hineinschaust und siehst, dass die Person, der Ansprechpartner, selbst mal im Silicon Valley war, ne, dann weiß man in etwa, woher das kommt. Also ich denke, es gibt sozusagen alles. Was mich interessieren würde, dass wir vielleicht so in unserer Diskussion weitergehen, mal jetzt so diese rein persönliche, menschliche Ebene verlassend, dass wir uns doch konkret die Arbeitsmärkte ansehen und wie denn da so die Herausforderungen aktuell sind und ob die gleich sind in allen drei Märkten oder ob die sich stark unterscheiden. Fangen vielleicht gleich an. In Österreich sind wir jetzt Sommer 2025 einfach stark durch die aktuelle Rezession geprägt. Gleichzeitig gibt es noch immer in gewissen Segmenten einen Fachkräftemangel. Also beides ist zur selben Zeit relevant. Es sind auch die Arbeitslosenzahlen eigentlich nicht dramatisch angestiegen. Also wir liegen mit diesen momentan in etwa in der Größenordnung, wo wir vor Corona lagen. Das finde ich, hat mich selbst überrascht, wie ich mir die letzten aktuellen Zahlen angesehen habe. Aber generell ist der Arbeitsmarkt gerade von einem extremen Stillstand geprägt. Das heißt, es bewegt sich nicht viel, weder nach oben noch nach unten. Es ist so eine Seitwärtsbewegung. Die meisten Unternehmen, Organisationen haben sich so ein bisschen eine, ich sage immer, Schockstarre begeben. das Bemerkenswerte für mich gerade eigentlich ist eine Änderung gerade in der öffentlichen Hand oder bei Unternehmen im öffentlichen Besitz. Die haben auf der einen Seite ein sehr, sehr großes Thema, weil in den nächsten Jahren ein großer Teil der Beschäftigten in den Ruhestand gehen wird. Da reden wir über 20-25%, 30% in den nächsten 3 bis 5 Jahren, also gewaltig. Und gleichzeitig ist aber aufgrund der klammen öffentlichen Finanzen gerade das große Thema Hiring Freezes und Aufnahmestopps etc. angesagt. Und das finde ich schon sehr spannend, weil das eigentlich überhaupt nicht zusammenpasst. Außer man geht davon aus, dass Technologie, Stichwort AI, viele dieser Jobs in den nächsten Jahren wegrationalisieren wird. Das kann durchaus auch eine These sein. Ich würde das ganz nicht abschlägig beantworten. Aber für viele Berufsgruppen ist es auch wieder nicht. Also ich sage, für Mitarbeiter, die Straßenbahn fahren, die Bus fahren, die Müllabfuhr leisten, die im Krankenhaus arbeiten. Ich denke, dort wird die KI nicht dramatisch etwas verändern. Und auch dort bestehen aber diese Problematiken überall. Aber ansonsten kann man einfach den Arbeitsmarkt momentan in Österreich als Stillstand bezeichnen. Ich glaube, das trifft es am besten.
Es ist spannend, Martin. Ich glaube, da gibt es tatsächlich Unterschiede zwischen Österreich und Deutschland, weil der Arbeitsmarkt in Deutschland aus meiner Perspektive ist nicht im Stillstand. Ganz im Gegenteil. Wir sind eher in so einer sehr interessanten Transformationsphase. Wir kommen aus dieser sehr erfolgreichen, immer Wachstum, nennen wir es Turbokapitalismuszeit bis zum Eintritt von Corona. Dann eine Schockstarre und viele Unternehmen trotzdem wieder weiterer Wachstum, weil bestimmte Fachkräfte auf einmal viel mehr gesucht worden sind, Unternehmen zu Weltruhm gekommen sind in dieser Zeit und auch jetzt heute trotzdem weiter wachsen. Und dann die Ukraine-Krise oder beziehungsweise das kurze Aufbäumen zwischendurch, die Ukraine-Krise, die Krise mit den deutlichen Kostenerhöhungen im ganzen Energiesektor, was im Prinzip den gesamten Arbeitsmarkt getroffen hat. Und jetzt gerade gucken sich alle um, wie weit ist denn eigentlich noch mit diesem demografischen Wandel? Also gerade Unternehmen, die in den Ballungsräumen sind, die eigentlich heute genug Arbeitnehmende zur Verfügung gestellt bekommen vom Arbeitsmarkt sozusagen. Der eine macht mal eine Abteilung zu, dann macht der andere eine auf. Da gibt es ja in Deutschland sogar die Agentur für Arbeit, die sich darum kümmert, Unternehmen zusammenzubringen, dass man eigentlich komplette Abteilungen übernimmt. Eigentlich ein Business, was eigentlich in privatwirtschaftlicher Hand war bis dahin, wird auf einmal von der Bundesagentur für Arbeit übernommen. Gleichzeitig kommt aber bei allen von oben rein, du hast es gerade gesagt, bei euch mit den öffentlichen Arbeitgebern, auf dem gesamten Arbeitsmarkt geht man davon aus, dass bis zu 30% der heute arbeitenden Menschen in Menge nicht mehr zur Verfügung stehen 2030. Und das beschäftigt die Unternehmen. Wie gehe ich damit um? Wo schaffe ich meine Facharbeiter von morgen her? Und gleichzeitig, wen brauche ich denn wirklich? Was wird denn KI für mich lösen können? Und wo brauche ich Menschen tatsächlich? Es gibt einige Branchen, ganz unstrittig, die deutschlandweit unter Fachkräftemangel leisten. Du hast gerade schon gesagt, die Pflege ist sicherlich einer der ganz großen Bereiche. Aber wenn ich mich regional etwas tiefer in die Regionalität in Deutschland reinversetze, dann gibt es halt neben den Ballungsräumen ganz viele Orte, zum Beispiel im Osten Deutschlands oder auch schon im Osten Bayerns, oben an der Nord- und Ostsee, wo auch ganz normale Arbeitnehmer heute nicht mehr sind, wo der Fachkräftemangel heute schon komplett zuschlägt, wo ich zum Teil nicht die Beamten finde, die irgendwelche klassischen Bürojobs in einer Kommune wahrnehmen, weil sie einfach nicht mehr da sind, weil sie abgewandert sind zu den großen Unternehmen nach Bayern, nach München, nach Stuttgart oder auch nach Berlin und dort tatsächlich stattfinden. Eine Region wie das Ruhrgebiet, die sich komplett wandeln in den letzten 20 Jahren. Ich bin auch aufgewachsen in der Kindheit, tatsächlich nicht ganz in der Region entfernt, wo diese Städte alle sehr dreckig waren, weil dort Kohle abgebaut worden ist, weil dort Stahl gekocht worden ist, wie man gesagt hat. Und all das gibt's heute nicht mehr. Und trotzdem ist die Arbeitslosenzahl nicht höher als in anderen Regionen, weil sich diese Region gewandelt hat. Weil auf großen, großen Grundstücken, wo früher Großunternehmen wie Opel produziert haben, heute IT-Unternehmen gewachsen sind, die in bestimmten Bereichen bestimmte Dinge tun. Und dieser Transformationsprozess, der sich vielleicht im Ruhrgebiet der letzten 20 Jahre stattgefunden hat, in dem stecken wir in Deutschland gerade in fast allen Industrien. Und ich kann gar nicht sagen, dass es eine Region gibt, die tun sich mit dem leichter oder mit dem schwerer, sondern jede Region hat seine besonderen Fragen zu beantworten. Was ich besonders spannend finde, ist, dass es in Deutschland diese Erkenntnis inzwischen gibt. Also nicht die Erkenntnis aus dem Kostendruck herausgetrieben, sondern diese Erkenntnis, uns werden die Mitarbeiter nicht reichen. Das ist nämlich neu. Das gab es die letzten Jahre ganz lange Zeit nicht. Es wurde viel gepredigt. Aber dass es auf einmal wirklich in den Medien stattfindet, dass Politiker und Unternehmen sich dazu äußern, das ist tatsächlich neu. Und ich glaube, das ist das, wo alle hinschauen. Sie managen jetzt gerade das Ist. Ja, da gibt es mal Unternehmen, wie gesagt, die bauen ab, andere bauen auf. Die staatlichen Konzerne sind eigentlich stabil, ehrlicherweise. Die Bundeswehr sucht. Also es gibt ganz unterschiedliche Dinge, die da gerade passieren. Aber sie gucken alle nach vorne und sie wissen, ich werde in naher Zukunft zu wenig Fachkräfte haben.
Ja, also ich glaube, die Herausforderungen sind auch in der Schweiz die soziodemografische Entwicklung, die Fachkräftemangel hat sich in, also die Schweiz sehr stabil. Also die Arbeitsmärkte, die Arbeitslosigkeit ist über Jahre, Monate schon ziemlich stabil bei 2,5%. Das hat sich jetzt auch nicht groß verändert. Auch die Inflation hält sich im Rahmen. Was man in der Schweiz jetzt spürt, ist eine Verunsicherung. Vor allem die Schweiz ist halt ein stark exportierendes Land und alle die Unternehmen, auch Industrieunternehmen im KMU-Bereich, die sind verunsichert. Die wissen nicht genau, wie geht es jetzt weiter. Also das mit dem Stillstand, also sie sind zurückhaltend, machen jetzt mal nichts. Das merkt man, das ist spürbar. Der Fachkräftemangel momentan hat sich etwas entspannt in gewissen Bereichen. Also die ganze IT-Industrie, die Unternehmen finden wieder IT-Fachleute. Pflege und Handwerk nochmals etwas anderes. Da ist es immer noch so, dass man Leute sucht, und zwar sehr viele, dass man sich Gedanken macht, wo hole ich sie her in Zukunft. Es geschehen auch ganz spezielle Initiativen, zwei Elektrizitäts, das kantonale, das Zürcher Kantonale und das der Stadt Zürich haben zusammengespannt in der Rekrutierung von Netzwerkelektrikern. Also sie haben einen Lehrgang für Quereinsteiger initiiert. Also da, wo es den Fachkräftemangel noch akut gibt, gibt es neue Initiativen. Versucht man etwas zu machen. Es gibt große Zurückhaltung in den Exportwirtschaft und man arbeitet daran, wie es in Zukunft, man ist sich noch unsicher, was KI für einen Einfluss haben wird, also welche Berufsgruppen wird es treffen. Und da gibt es auch in der Schweiz diese transitorische Zeit. Also man hat ja die Fachspezialisten, die man morgen braucht, noch nicht, aber man hat schon solche, die man eigentlich jetzt schon nicht mehr braucht für die Wirtschaft. Also ich glaube, viel passieren wird nicht, solange es so unsicher ist, was die globale Wirtschaft macht. Aber tragisch wird es nicht werden in den nächsten Jahren auf dem Arbeitsmarkt in der Schweiz. Also es wird diese Balanciertheit, diese schwankungslose Zeit weitergehen. Genau. Was ein grosses Thema ist, ist die Kosten, das Kostenbewusstsein und für uns eine Chance. Also man überlegt sich, wo kann man Kosten einsparen in der ganzen Rekrutierung. Und da sind halt bestehende Systeme werden auch gechallenged. Und das ist eine Chance für uns. Also es passiert nicht viel im ganzen Schweizer Arbeitsmarkt, aber für uns bringt diese Unsicherheit Chancen.
Wenn wir sozusagen so diese nächsten 2-3 Jahre vorausschauen, was sind so die Kernthemen, die ihr erfährt, wenn ihr mit euren Kunden, mit ihren Ansprechpartnern sprecht? Also wir haben ja einiges jetzt schon gehört. Das, was ich gerade stark erlebe, ist, wie gehen sich diese vielen Herausforderungen der Zukunft, Stichwort KI, Stichwort Welthandel, wird gerade sehr stark gechallenged. Das ganze Thema Inflation, das durchaus die Kostenstruktur, insbesondere in Österreich, massiv nach oben gedrückt hat. Jetzt gab es gerade eine neue Studie, wonach mittlerweile die Kostenstruktur in Österreich schon über der Schweiz liegt, ja, was ja früher noch undenkbar gewesen wäre. Also das auf der einen Seite diese Herausforderungen, auf der anderen Seite diese riesenwirtschaftliche Unsicherheit. Und wie bringe ich das, und dann natürlich noch das ganze KI-Thema, und wie bringe ich das in eine moderne HR-Arbeit? Also das ist so etwas, was ich erlebe, worüber sehr viel diskutiert und besprochen wird. So die eine Antwort habe ich noch nicht gehört, aber ich habe das Gefühl, an dem tüftelt jeder herum und überlegt, welche Antworten es dazu gibt. Und die größte Bedrohung eigentlich, die wahrgenommen wird, ist, dass ein Stück weit der Investitionszug der nächsten Jahre an Österreich, aber auch teilweise an Europa vorbeigeht. Also das ist eigentlich so das Schreckgespenst. Und dass quasi die Investitionen woanders stattfinden, da wird sehr viel Südostasien genannt. Nordamerika war ein großes Thema, jetzt gerade wieder nicht so, also das, glaube ich, wird man sehen. Aber so generell, dass einfach, das erlebe ich aber gar nicht so sehr als österreichische Diskussion, fast mehr als eine europäische Diskussion, dass man Angst hat, dass Europa abgehängt wird. Wie erlebt ihr das in euren Märkten?
Ja, also es sind ganz viele Fragen auf einmal drin, Martin. Ich glaube, dass Psychologie für die Wirtschaft an sich der wichtigste Wachstumstreiber oder Hemmer ist. Ich glaube, das wissen wir alle und das ist, glaube ich, auch in allen Ländern sehr, sehr ähnlich. Also sprich, glauben wir daran, dass es ein Wachstum in Europa geben wird und gestalten ihn, dann ist es deutlich realistischer, dass er eintritt, als wie wir uns irgendwo verstecken und warten, dass hoffentlich irgendein Zug an uns vorübergeht. Das ist auch, glaube ich, eine sehr, sehr typisch deutsche Haltung zu sagen, wir sehen erstmal alles sehr schlecht. Dann muss uns irgendjemand sagen, ist vielleicht gar nicht so schlecht und dann machen wir es vielleicht besser und dann geht es auch besser nach vorne. Ich glaube, diese Initiativen gibt es und diese Initiativen werden auch sehr ernst genommen. Für mich ist da die Frage sehr stark, welche Rolle spielt eigentlich HR genau in diesem Prozess und in diesen Szenarien, die es gibt. Und meiner Meinung nach ist die Rolle für HR heute wichtiger als jemals zuvor. Und zwar nicht alleine kommend aus der Diskussion heraus, wie schaffe ich es, zu jedem beliebigen Zeitpunkt die richtigen und genug Arbeitnehmende zur Verfügung zu stellen oder wie fahre ich das nächste Personalabbauprogramm durch die Tür, was es da alles gibt, sondern auch eben, um auf diesem psychologischen Faktor in einem Unternehmen spielen zu können. HR ist meistens eines der wenigen Teams, die übergreifend alle Abteilungen des Unternehmens tatsächlich kennen. Die wissen, wer braucht gerade Personal, bei wem geht's gut, bei wem geht's vielleicht gerade nicht so gut, wo müssen wir vielleicht mal jemanden von dem einen zum anderen Ort umsiedeln. Und dann nehme ich in Deutschland tatsächlich wahr, dass diese Rolle von HR als gesamtunternehmerische Verantwortung deutlich gewachsen ist in den letzten Jahren. Sie hat einen kleinen Schubser erhalten in den letzten Monaten, gerade über die ganze Diskussion, wie viel Employer Branding ist denn eigentlich Ponyhof und soll denn nur Spaß machen. Aber in meiner Welt kommen sie da gerade sehr gut raus. Nämlich zu sagen, pass mal auf, das, was wir mit Employer Branding meinen, heißt ja nicht, dass es allen besonders gut und toll sein muss. Das heißt, wie setzen wir uns als Unternehmen in die Lage, durch solche windigen Zeiten, wo wir gerade sind, durchzuschiffen und die richtigen Mitarbeiter zu finden. Technologie ist, glaube ich, für HR jetzt gerade mal wieder der Schlüssel. Die meisten Unternehmen führen das zweite oder gar dritte ATS-System aktuell ein. Die meisten Unternehmen kümmern sich gerade darum, wo kann mir KI helfen, aus vielen Bewerbungen die richtigen rauszufinden, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite aus gar keinen Bewerbungen irgendwo im freien Markt über Unternehmen wie uns trotzdem die richtigen Leute zu finden. Das sind die Aufgaben, die gerade vor der Brust liegen und die meiner Einschätzung nach, auch unabhängig davon, wie gut es der Wirtschaft am Ende des Tages geht, die sein werden, die unsere Kunden am meisten beschäftigen werden in nächster Zeit. Wobei, und auch das sei mir erlaubt, ich nehme aus den vielen Gesprächen mit Kundinnen wahr, dass gerade eine echte Bereitschaft da ist, wieder nach vorne zu gehen. Also dieses Ducken, dieses Abwarten nach dem Beginn des Ukraine-Kriegs mit den großen, großen Kostensteigerungen im Markt, ändert sich gerade zu dem, okay, wir müssen ja selber was tun und wir sind auch bereit, das zu tun.
Ich glaube, darauf wartet ein Stück weit auch ganz Europa, denn ich sage, es müssen einfach die großen Wirtschaftsmärkte, und da ist natürlich Deutschland ein führender, sicher aber auch Frankreich, sicher zu einem Teil auch England, ich glaube, hier müssen die Impulse gesetzt werden. Was erlebst du in der Schweiz? So in dieser Zukunftsdiskussion?
Also in der Zukunftsdiskussion, also die Schweiz, also ich nehme es so wahr, dass noch ein großes Selbstvertrauen da ist, also dass man die Innovationskraft der Schweiz und so wie man aufgestellt ist, auch zukunftsfähig ist, das sicherlich, was halt die Herausforderung der Schweiz ist. Also es muss auch weltpolitisch oder weltwirtschaftlich funktionieren, sonst wird die Schweiz genau gleich treffen. Also da ist, also man hat das Schweiz das Gefühl, gut aufgestellt zu sein mit Dienstleistungen, Produkten, die man in die Welt raustragen kann. Aber da müssen halt auch die Absatzmärkte funktionieren. Was man halt feststellt, ist, dass man Abkommen trifft mit Ländern wie Indien. Man schaut sich in Südamerika um, wo Partnerschaften, Kooperationen gemacht werden können, weil halt die traditionellen Absatzmärkte gerade in Stocken geraten oder politisch schwierig geworden sind. Aber grundsätzlich ist eine positive Stimmung da, auch für die Zukunft. Die Herausforderungen sind natürlich in der Schweiz eben die gleichen. Man ist verunsichert, wo kriegt man, also was sind die Leute, die wir in Zukunft brauchen, wo kriegen wir sie her, sind die Ausbildungs-, die Studiengänge noch die richtigen für die Arbeitswelt der Zukunft. Das sind also auch in der Schweiz Themen, die herausfordern und diskutiert werden. Vielleicht noch kurz zum Thema HR. Was man in der Schweiz jetzt sehr stark feststellt, oder in den letzten Jahren haben sie es wirklich geschafft, als HR näher an die Geschäftsleitungen zu kommen. Zum Teil sitzen sie auch drin. An was sehr stark gearbeitet wird, ist auch zu beweisen, wie geschäftsrelevant das ganze HR ist. Fehlen Leute, können die Umsätze nicht generiert werden, Absenz, also das Gesundheitsmanagement in den Firmen. Also all diese Themen, man arbeitet daran, die Geschäftsrelevanz noch transparenter zu machen. Das sind Themen, die auch sehr stark die Arbeitswelt in der Schweiz beschäftigt.
Ich würde es nur noch so ein Thema sehr interessieren, wie ihr das seht, was eure Erfahrungen sind, und würde da ganz gerne noch einmal dieses Buzzword Homeoffice-Regelung reinwerfen. Denn das war ja, glaube ich, doch ein Thema, das uns in der HR-Welt diese letzten 5 Jahre extrem geprägt hat. Und wie ihr das so heute einschätzt, vielleicht meine Einschätzung der österreichischen Situation. Auf der einen Seite die Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnenseite, die das extrem schätzt, gerne mehr Tage wie weniger im Homeoffice verbringen möchte. Die Unternehmen, insbesondere die Unternehmenslenker und Lenkerinnen, die das eher sehr skeptisch sehen, eigentlich gerne möglichst viele Menschen wieder möglichst viel im Büro hätten. Als Kompromiss hat sich irgendwo so herausgestellt, so eine 3 Tage Büro, 2 Tage Homeoffice-Regel. Aber ich finde, es gibt da einfach eine ganz Breite an Themen, die damit einhergekommen sind. Einerseits, es hat aus meiner Sicht doch das Homeoffice einen wesentlichen Beitrag zur Gleichberechtigung, Gleichstellung von Mann und Frau gebracht, weil auf einmal auch die gemeinsame Betreuung beispielsweise der Kinder möglich war, was ja früher gar nicht war. Das ist sozusagen das eine Thema. Es gibt dieses riesige Housing-Thema. Aufgrund der hohen Immobilienpreise sind doch viele eher rausgezogen aus den Ballungsräumen. Damit ist ein tägliches Commuten in den Job eigentlich sehr anstrengend geworden. Und so als drittes Thema auch, in dem Moment, wo ich verlange, dass jeder jeden Tag im Büro sitzt, bin ich natürlich auch in meinen Rekrutierungsmöglichkeiten relativ stark eingeschränkt, weil ich einfach auf einen, ich sage mal, Anfahrtsweg von 1 Stunde beschränkt bin. Es wird zwar nicht viel mehr darüber gesprochen, habe ich so das Gefühl, aber es ist trotzdem so ein bisschen ein schlummerndes Thema, auch ein schwieriges Thema. Niemand will es so richtig angreifen. Jeder weiß, es ist höchst emotional. Das ist so, wie ich das erlebe. Wie seht ihr das in euren Märkten?
Tja, also tatsächlich, glaube ich, gibt es kein richtig und kein falsch. Zunächst einmal ist mir wichtig zu sagen, dass wir ja, wenn wir über Homeoffice diskutieren, ausschließlich die White-Collar-Worker ansprechen, bei denen es überhaupt geht. In der Pflege, die Polizisten, die Müllmänner und Frauen, die lachen alle über die Diskussion, wenn sie sie irgendwo hören und wenn sie groß geführt wird. Und das mit Recht. Ich glaube, dass aber tatsächlich wir als White-Collar-Worker, und da schließe ich uns 3 mal direkt mit ein, ja uns auch in der Pandemie einfach Dinge neu beibringen mussten. Also nicht nur das Thema Gleichberechtigung, Martin, was du ansprichst, finde ich total wichtig. Ich finde auch das ganze Thema Digitalisierung wichtig. Ich war zu dem Zeitpunkt im Unternehmen, das war überhaupt nicht darauf vorbereitet, von zu Hause arbeiten zu können. Und das, was wir da seitdem geschafft haben, ist nicht nur für uns in der täglichen Zusammenarbeit, allein dass wir drei zusammenarbeiten können, erleichtert sich natürlich einiges über die ganzen Möglichkeiten, die es da mit den Konferenzplattformen und Ähnlichem gibt. Gleichzeitig, und daran glaube ich ganz fest, und das erlebe ich auch in der Diskussion, ist die Anwesenheit in einem Büro der kreativste, unterstützende Prozess, um Dinge weiter nach vorne entwickeln zu können. Und die Zusammenarbeit in einem Büro funktioniert dann am besten, wenn ich sie eben als Team gemeinsam mache. Und das bringt uns, das bringt Arbeitgeber, das bringt HR in Regelungsprobleme. Weil ja, diese 2, 3, 4 Tage die Woche im Büro, das sind irgendwie heute der Standard, der ist gelernt. Aber sie machen eigentlich nur dann Sinn, wenn auch die KollegInnen dann auch im Büro sind und nicht dann ein Aufteilen stattfindet. Und es sind gerade bei Unternehmen, die mit den 2 Tagen fahren, 2 sind dienstags da, 2 sind donnerstags da, 2 sind freitags da. Und so teilt sich das Ganze dann irgendwie über die Woche auf. Die Diskussion ist aus meiner Sicht gerade nur deshalb leise, weil es in bestimmten Berufsgruppen einfach genug Bewerbende gibt. Sie wird spätestens dann wieder lauter, wenn wir über den Fachkräftemangel auch in diesen Bereichen wieder lauter reden und es dann in der Rekrutierung gar nicht anders gehen wird. Wir werden das Homeoffice, werden wir drei in unserem Arbeitsleben nach meiner Prognose ganz normal als Begleitung weiterhin sehen werden. Wir werden das weder wird es nur noch Homeoffice sein in meiner Welt, noch wird es abgeschafft werden, sondern die Menschen wollen ja auch an Orten zusammenarbeiten und dazu als Arbeitgeber die Möglichkeiten zu schaffen. Das ist für viele unserer HR-KollegInnen gerade tatsächlich das Thema, was sie begleiten. Aber es ist, glaube ich, gerade nicht das Größte. Renato, wie ist es in der Schweiz?
Ja, in der Schweiz sind die gleichen Diskussionen. Also mal nur noch Homeoffice, dann wieder, am liebsten hätten die Unternehmen alle wieder im Office, und zwar 5 Tage die Woche. Ich glaube, die Unternehmen kommen nicht weg von einer gewissen Anzahl Tage im Homeoffice. Heute sind alle Unternehmen so ausgestattet, du hast es vorher erwähnt, Tim, das hat in der Digitalisierung einiges ausgemacht. Die Funktionstüchtigkeit der Unternehmen auch auszulagern, also ins Homeoffice. Ich glaube schon, dass viele, viele Unternehmen halt den Schritt zurück gemacht haben und eine 3 Tage Office, 2 Tage Homeoffice Lösung angestrebt und durchgesetzt haben. Ich glaube schon, zu den Herausforderungen für die Unternehmen, nebst den Sachen Kreativität, die du angesprochen hast, glaube ich auch, haben die Unternehmen gemerkt, die Bindung zu einem Unternehmen, also das Identifizieren mit dem Arbeitgeber, ist ein bisschen geschwunden. Also irgendwie durch das, dass ich einfach 5 Tage zu Hause bin, in einem anderen Umfeld und mal online mit den Kolleginnen und Kollegen kommunizieren, ja, hat dazu geführt, ganz ehrlich gesagt, aus persönlicher Erfahrung, ich wäre wahrscheinlich nach 14 Jahren beim gleichen Unternehmen einfach aus emotionaler Bindung zu Kolleginnen und Kollegen, wäre es mir viel schwieriger gefallen, da zu kündigen und zu gehen, als nach dieser Corona-Zeit, wo ich 5 Tage weg war, gemerkt habe, okay, mit denen, die ich gern habe, die treffe ich halt außerhalb. Und sonst kommuniziere ich einfach Business. Also das, glaube ich, haben die Unternehmen auch gemerkt. Und deshalb möchten sie halt auch die Leute wieder da haben, um das Gefühl wieder zu stärken.
Ja, lieber Renato, vielen Dank für deine tollen Einblicke, die du uns da in dieses komplexe Thema Homeoffice in der Schweiz gegeben hast. So, zum Abschluss würde ich sehr gerne aber noch einmal über das Verbindende sprechen, das Verbindende zwischen unseren 3 Märkten, das Verbindende zwischen uns 3 als Personen. Tim hat vorher sehr schön gesagt, die Technologie, die während Corona erfunden wurde oder auf den Markt gekommen ist, ermöglicht es uns, miteinander gut zu arbeiten. Aber so auf der menschlichen Ebene, was sind denn da so deine Erfahrungen und Learnings? Wieso funktioniert das so gut zwischen uns?
Ja, ich glaube, also Zum Start war eines, also ist eines der wichtigen Gründe, dass wir die gleichen Ziele haben für Eventa. Also wir wollen unsere Marke in den Märkten bekannt machen und unsere Produkte und Dienstleistungen verkaufen. Und ich glaube, das als Ziel gemeinsames führt uns auch dazu, dass wir halt, wo es Unterschiede gibt in der Kultur, uns bemühen, halt diese auch zu verstehen. Ich glaube, es braucht halt das Bewusstsein, auch wenn wir alle drei Deutsch sprechen, dass es Unterschiede gibt und dass wir uns darauf einlassen und dann einander zuhören. Ich glaube, das ist etwas Wichtiges und ich glaube, das können alle, die jetzt hier im Podcast sind, sicherlich. Weil wir das Gleiche, wir wollen ja erfolgreich sein und deshalb bemühen wir uns auch, das Gegenüber zu verstehen und ja, nutzen so aus allen Kulturen einfach die Stärken.
Ja, also, das kann ich alles genau so nur unterschreiben. Offenheit füreinander, bei uns dreien total gegeben, kann ich auch jedem, der länderübergreifend arbeiten möchte, in der Dachregion auch nur genauso empfehlen. Sei offen für die Unterschiede, die es tatsächlich gibt. Gleichzeitig ein gemeinsames Ziel, auch das nochmal zum Anschluss auf unsere Homeoffice-Diskussion. Ich glaube, dass das gemeinsame Ziel, was wir haben, uns zusammenschweißt und auf der gleichen Seite auch die Arbeit deswegen so einfach miteinander macht, weil wir das Gleiche wollen. Und genau das, so kann man auch die Führung im Homeoffice ja tatsächlich gestalten, wenn man die Leute auf ein gleiches Ziel einschweißt, dann gelingt einem auch da die Zusammenarbeit sehr, sehr gut. Und last but not least, was ich tatsächlich an uns schätze in der Zusammenarbeit, ist die hohe Grad der Professionalität. Und auch das ist was aus meiner Sicht, was die Länder total miteinander verbindet. Alle Länder, also alle drei Dachländer, arbeiten sehr professionell. Es gibt ein klare Ziele, egal in welchem Bereich es ist, egal in welcher Industrie oder auch bei öffentlichen Auftraggebern. Es gibt einen hohen Professionalisierungsgrad, gerade verglichen mit anderen Ländern. Und auch das ist sehr verbindend untereinander. Ob man dann mal 10 Minuten länger vorher spricht, bevor man über die Daten und Fakten spricht oder über die Referenzen, oder ob man vielleicht mal schneller zum Punkt kommt, das ist dann, glaube ich, echt Nebensache in der Zusammenarbeit.
Ich würde gerne noch ein Ding ergänzen, das mir in einer Diskussion vor ein paar Tagen mir selber gespiegelt wurde und das finde ich eigentlich sehr spannend. Wir haben ja am Beginn des Podcasts heute diskutiert, so ein bisschen über diese unterschiedlichen Business Ethics, beziehungsorientiert oder mehr faktenorientiert oder vielleicht auch mehr preisorientiert oder wie auch immer. Und ich glaube, dass wir einerseits diese Unterschiede nicht nur annehmen, sondern sie eigentlich auch wertschätzen und versuchen, das Beste aus diesen unterschiedlichen Zugängen zu machen. Das heißt, wir versuchen nicht, unsere Denkweise dem anderen aufzuzwingen. Das heißt, ich versuche nicht, dem Team zu erklären, dass doch die Beziehung viel wichtiger ist wie das Factsheet. Und gleichzeitig hat aber, glaube ich, Tim erkannt, dass mir jetzt so die Factsheets nicht so wichtig sind.
Absolut.
Und dass ich glaube, deswegen gewinne ich jetzt nicht so viele neue Kunden. Und ich glaube, das ist irgendwo der Punkt, dass man diese unterschiedlichen Zugänge zulässt und trotzdem sich am einzelnen Kundencase immer wieder challenged und sagt, was ist dort gut gelaufen, was ist dort nicht gut gelaufen. Und in Wahrheit ist ja immer die richtige Lösung eine Mischung und eine Kombination von mehreren Zugängen. Und ich denke, diesen Mindset haben wir alle und darum macht das viel Spaß. Und möchte ich mich auch in dem Zuge bei euch beiden sehr bedanken für diese gemeinsame tolle Reise, die wir jetzt seit über einem Jahr zusammen gehen. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, wir konnten Ihnen ein paar spannende Inputs geben in unserer Diskussion. Team Renate und ich hatten viel Spaß, konnten, glaube ich, ganz gut unsere Erfahrungen in den jeweiligen eigenen, aber natürlich auch in den anderen Märkten, die Erfahrungen jetzt aus mehreren Jahren der Zusammenarbeit, glaube ich, hier heute ganz gut rüberbringen. Ja, und ich freue mich, wenn wir Sie bei einem der nächsten Podcasts Mensch und Karrieren wieder begrüßen dürfen. In dem Sinne wünschen wir gemeinsam Ihnen ein ganz liebes Auf Wiedersehen.
Das war unser Eventa Kulturspecial. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, abonnieren Sie unseren Menschen und Karrieren Podcast-Kanal und teilen Sie die Folge gerne mit Ihrem Netzwerk. So bleiben Sie immer up to date zu allen aktuellen HR-Themen. Alles Liebe, Ihr Podcast-Team von Eventa.
Ich glaube, beim ersten Vorstellungsgespräch, als ich nach Wien gekommen bin, ist mir bewusst geworden, okay, das hat auch im Business Unterschiede.
Ich hatte tatsächlich mein erstes Malerlebnis. Und zwar war ich damals für einen Pitch hier, die darauf bestanden hatten, dass ich selber mitgekommen bin. Und dann haben die tatsächlich im Rahmen eines Ausschreibungsprozesses 55 Minuten von 90 mit uns Smalltalk geführt über die Zukunft der Eventbranche. Weil sie es auch wissen wollten, ehrlicherweise. Und wir haben dann 10 oder 15 Minuten über die Technologie, Preise oder ähnliche Dinge verhandelt. Und das war für mich also mindblowing. Was soll denn jetzt davon übrig bleiben? Also wie soll das denn jetzt irgendwie weitergehen? Die haben doch keine Ahnung von dem, was wir jetzt wirklich machen. Und am Ende haben sie es gekauft.
Ja, ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man sich bewusst ist, dass es halt auch als im Dach Unterschiede gibt. Also nicht nur von der Sprache, sondern auch von der Mentalität, von der Kultur, von den Business Gewohnheiten. Das ist schon wichtig, weil es verleitet einen schon zu denken, sind ja alles deutschsprachige Länder.
Also für mich muss ich sagen, weil die Schweiz ist jetzt wahrscheinlich bis heute noch immer so ein bisschen eine Blackbox. Ja. Deutschland, beziehungsweise habe ich so stark erlebt, wie wir so in den 90er, 2000er Jahren, ich war ja auch privat, teilweise aber auch dann beruflich viel in Osteuropa unterwegs. Ja. Und damals war es ja eigentlich so, dass ganz viel an den deutschen Investoren, das hat irgendwie nicht so funktioniert. Und die österreichischen Investoren waren damals extrem erfolgreich. Ja. Und die Frage war immer, warum? Warum ist das so? Und mir hat dann einmal jemand erklärt, hat er gesagt, der Deutsche ist einerseits sehr, sehr straight, sehr faktenorientiert, aber er erwartet sich ein Stück weit auch eine klare Vorgabe. Also da gibt es sozusagen den Plan und der wird abgearbeitet. Und das hat aber in Mittel- und Osteuropa nicht funktioniert, weil das so chaotisch war am Beginn, dass du täglich improvisieren musstest. Und das scheinbar können die Österreicher ganz gut. Das heißt, wir können mit so irgendwo schwammigen Umfeldern ganz gut umgehen und haben darüber unsere Wege gemacht. Ja. Dass das dann leider mit der Finanzkrise aufgrund, aus meiner Sicht, das ist wieder die banalen Zahlen, Fakten, wenn du dann auf einmal...